meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zunächst recht herzlich zu Beginn des Semesters. Ich sehe einige mir vom letzten Semester bekannte Gesichter, die mich wahrscheinlich darauf aufmerksam machen wollen, dass die Prüfungsnoten noch nicht eingetragen sind. Aber ich kann Sie beruhigen, es ist niemand durchgefallen, es sind durchwegs recht gute Noten und Sie werden sicher in den nächsten Tagen, spätestens bis Mitte nächster Woche, das verspreche ich jetzt, eingetragen werden. Das nur zu meiner Entlastung noch vom letzten Semester. Man trägt ja immer Altlasten mit sich herum. Das ist ja das Problem. Man ist ja immer von der Vergangenheit her irgendwie bebürdet. Gut, aber gehen wir jetzt zur Gegenwart. Zunächst einmal eine Frage an Sie. Wer von Ihnen studiert Philosophie im Hauptfach? Okay, das heißt eigentlich fast alle. Biologie? Okay, danke. Also der Schwerpunkt ist eindeutig bei Philosophie, was nur für mich eine Orientierung sein sollte, damit ich ungefähr sehe, wie ich vorgehen soll. Jetzt haben wir ja das Problem mit dieser Dreigliederung Bachelor, Master und Doktor. Ich kenne mich da immer noch nicht wirklich aus. Aber Sie haben ja mitgekriegt, dass es da wieder jetzt Diskussionen und Proteste geben wird. Die ich verstehe, wenn ich auch nicht verstehe, was sollte ein Bachelor in Philosophie oder in Paläontologie oder in theoretischer Physik, aber gut, das sind dann wiederum Probleme, die eigener Ausführungen bedürften. Wie soll ich die Frage jetzt formulieren? Wer von Ihnen ist zu Beginn des Studiums, in einem der ersten zwei oder drei Semester? Semester 4 bis 35. Okay, das ist auch gut, weil da kann ich zumindest ein paar Sachen schon voraussetzen. Zur Vorgehensweise bzw. zum Thema. Theorie der Biowissenschaften ist ja ein sehr breites, zunächst einmal vielleicht nicht allzu viel aussagendes Thema oder aussagender Titel. Wie Sie der sehr knapp gehaltenen Ankündigung im Internet entnommen haben werden, geht es im Wesentlichen um zweierlei. Ich gehe dann heute noch gleich etwas näher drauf ein. Einerseits möchte ich den Status der Biologie im Rahmen der Wissenschaften, zumal der Naturwissenschaften insgesamt, darlegen. Was ist Biologie überhaupt? Unterscheidet sie sich von anderen Wissenschaften, von Naturwissenschaften vielleicht qualitativ, das heißt in Bezug auf ihre Methoden? Brauchen wir in der Biologie Vorgehensweisen, Zugehensweisen, die sich vielleicht von denen in der Physik oder Chemie unterscheiden? Das wird also ein Themenkreis sein, der uns gleich am Anfang heute, das nächste Mal, beschäftigen wird. Und dann wird es darum gehen, wie auch in der Ankündigung vermerkt ist, welche Bedeutung die Biologie oder biologische Ergebnisse heute für die Lösung, für die mögliche Lösung, vorsichtig gesagt, von altehrwürdigen philosophischen Problemen haben. Zum Beispiel das Problem der Willensfreiheit. Kann die Biologie was dazu beitragen? Vor allem Gehirnforschung, Neurobiologie, Evolutionsbiologie. Oder das Leib-Seele-Problem, eines der klassischen Probleme der Philosophie. Sind Leib und Seele getrennte Kategorien oder wie man besser sagen sollte, Gehirn und Geist? Wie schaut da aus der Sicht der heutigen Biologie eine mögliche Lösung aus? Natürlich ist auch die alte Frage, drittens, was ist der Mensch? Eine der vier großen Fragen von Kant, der bekanntlich die Philosophie gewissermaßen definiert hat mit den Fragen, was kann ich wissen, was darf ich hoffen, was soll ich tun und was ist der Mensch? Kann die Biologie also zu diesen Fragen, zumal zur letzten Frage, was ist der Mensch, wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir möglicherweise, etwas Substanzielles beitragen? Soweit ein ganz, ganz grober Überblick zunächst einmal, was Sie hier im Laufe des Semesters, Sommersemesters erwarte, wobei Sommersemester mir zu sagen schwerfällt. Der Winter nimmt kein Ende bekanntlich oder offensichtlich, aber vielleicht wird es einmal. Wenn Sie zwischendurch Fragen, Vorschläge haben, dann bitte nicht zu zögern, die dann auch mir vorzutragen. Literatur zur Vorlesung wird im Laufe des Semesters noch angegeben werden. Einführende, weiterführende Literatur, die dann auch natürlich der Prüfungsvorbereitung letzten Endes dienen soll. Die Prüfungsmodalitäten gleich vorweg, viele davon kennen das schon, es sind 4 Termine vorgesehen, jeweils 2 am Ende des Semesters, 2 und zu Beginn des folgenden Semesters, aber das liegt jetzt noch weit vor uns. Die Prüfungen sind dann schriftlich. Ich glaube, das ist jetzt für den Anfang an Formfragen und Inhaltsfragen im Wesentlichen alles, ist von Ihrer Seite her vorläufig zumindest alles einigermaßen klar. Gut, wenn das der Fall ist, dann gehen wir gleich in Medias Res. Wenn Sie mir auf der Straße fragen würden, ihr habt irgendwas gehört, Biologie, wissen Sie, was eigentlich Biologie ist, was würden Sie dem antworten oder der antworten mit 1-2 Sätzen? Was ist Biologie?
Die Lehre vom Lebendigen.
Okay, dann kann ich gleich nachfragen, was ist das Lebendige? Gibt es Vorschläge?
Lebendig ist ein Wesen, das in Stande ist, sich selbst zu erhalten und zu reproduzieren.
Sehr gut. Ja, das sind auch schon die 2 eigentlich. Oder 2 der ganz wichtigen Kriterien. Sind Computer Lebewesen?
Noch nicht.
Ja oder nein?
Nein, noch nicht.
Also noch nicht und sie werden es auch nicht begründen, wie wir später gerne diskutieren können. Mich ärgert jetzt schon, was der Computer so alles kann und was ich nicht immer kontrollieren kann und so weiter. Also er bleibt aber eine Maschine, die nicht einmal mit einfachen Einzellern, Bakterien und so weiter wirklich vergleichbar ist, weil er eben nicht die 2 Kriterien hat, die Sie genannt haben. Selbsterhaltung, wenn ich dann den Stecker rausziehe, kann der Computer nichts mehr machen, dann kannst du nicht erhalten. Und Selbstreplikation, also das kann er schon gar nicht. Ich glaube, die Zeit, in der ein Computer über Nacht 3 oder 4 kleine Computer produziert, auf die Zeit können wir wohl lange warten. Gut, also Biologie ist die Wissenschaft vom Lebendigen. Die Frage, was ist Leben, was ist das Lebendige, können wir vielleicht doch gleich an den Anfang der weiteren Überlegungen stellen. Zunächst einmal ist es für uns sicherlich rein intuitiv, recht einfach, Lebendes, Lebendiges, nennen Sie es jetzt, wie Sie wollen, Lebewesen ganz allgemein, von Unbelebtem zu unterscheiden, nicht nur Computer. Also niemand, der irgendwann einmal ein Lebewesen gesehen hat oder sich selber auch lebendig fühlt, wird etwa einen Pflasterstein als Lebewesen bezeichnen oder sonst irgendeinen Stein. Und niemand wird auch sagen, dass der Mond ein Lebewesen ist, trotz aller Spekulationen in der Astrologie und Mondkalender und all das, bleibt der Mond ein trockener Stein und kein Lebewesen. Also eine Intuition haben wir schon mal, die uns genau, ziemlich genau sagt, was lebt und was lebt nicht. Natürlich kann uns unsere Intuition in die Irre leiten, weil wir vielfach Leben, Lebewesen mit Bewegung assoziieren. Ich glaube, das ist ein ganz einfacher alltagssprachlicher intuitiver Zugang. Lebewesen bewegen sich, was allerdings falsch ist. Ein großer Teil der Lebewesen, Pflanzen, bewegen sich bekanntlich nicht. Die sind festgewachsen. Es gibt auch eine Menge Tiere, denken Sie an die Korallen beispielsweise, die sind auch festgewachsen, trotzdem sind sie Lebewesen. Jetzt kann man hier natürlich, man hat im Laufe der Geschichte über 2000 Jahre natürlich in der Philosophie ungemein viel darüber reflektiert, was ist Leben, bis hin zu metaphysischen Fragestellungen bzw. Definitionsversuchen. Aus der Sicht der Biologie kann man Leben relativ einfach definieren, indem man verschiedene Kriterien festlegt, die ich in der Folge kurz darlegen möchte. Kriterien festlegt, die erstens ganz eindeutig auf alle Lebewesen ohne Ausnahme zutreffen und zweitens, die alle in einem Lebewesen vereint sein müssen, wenn das ein Lebewesen sein soll. Also, erstens, ich knüpfe hier an, was Sie gesagt haben, Selbstreplikation. Das heißt, in etwas gestochener wissenschaftlicher Terminologie, die Fähigkeit, die eigene Information, die eigenen Bauanleitungen an nächstfolgende Generationen weiterzugeben. Also die eigenen Gene, anders gesagt, die eigene genetische Information auf andere Generationen im Prozess der Fortpflanzung weiterzugeben. Und das ist ein exklusives Merkmal aller Lebewesen, wenn auch die Fortpflanzungsmodalitäten höchst unterschiedlich sind, von der Knospung, Sprossung bis hin zur sexuellen Fortpflanzung und so weiter, das muss uns hier nicht weiter beunruhigen, sind alle Lebewesen ohne Ausnahme vom Bakterium bis hin zu uns Menschen durch die Fähigkeit der Selbstreplikation, also der Fortpflanzung, der Weitergabe der eigenen Information, der eigenen Bauanleitungen, anthropomorph ausgedrückt, charakterisiert. Bitte.
Wie ist das dann mit den Arbeiterinnen in einem Bienenstock?
Mit wem?
Wie ist das mit den Arbeiterinnen in einem Bienenstock? Die sind nicht replikationsfähig.
Ja, das macht nichts, aber das Gesamtsystem, also die Bienen als solche sind replikationsfähig. Ich meine die ganzen, wie gesagt, speziellen Formen und die Geschlechterteilung, Geschlechterrollen, es gibt ja auch das Phänomen der Parthenogenese, Jungfernzeugung, das braucht man nicht hier zu beunruhigen oder zu beschäftigen. Das sind dann zoologische Speziallehrveranstaltungen. Grundsätzlich, auf welche Weise auch immer, sind alle Lebewesen, wie gesagt, ausnahmsweise durch die Fähigkeit der Selbstreplikation und Selbstvermehrung sozusagen gekennzeichnet. Zweitens, auch das hat der Kollege schon vorhin genannt, Selbstregulation. Selbsttätigkeit, wenn Sie so wollen. Und das betrifft durchaus auch festsitzende Lebewesen wie Pflanzen. Jeder Organismus ist in der Lage, muss in der Lage sein, äußere Störeinflüsse bis zu einem gewissen Grade so abzufedern, damit er lebensfähig bleibt. Was heißt das zum Beispiel? Wir alle leben das an uns selber. Wenn es sehr kalt ist, beginnen wir zu zittern. Das ist eine Abwehrreaktion gegen die Kälte, weil durch das Zittern sich der Körper etwas erwärmt. Wenn es sehr heiß ist, schwitzen wir. Auch eine Abwehrreaktion. Mit der Funktion, den Organismus abzukühlen. Das ist Selbstregulation. Ja, die Fähigkeit, das eigene System, solange es geht, ja, da stößt uns an Grenzen, selbsttätig aufrecht zu erhalten. Das können Computer schon nicht mehr. Das, die haben keine Ahnung, was da draußen heiß ist oder kalt oder was auch immer. Natürlich, wie gesagt, geht die Selbstregulation nur bis zu einem gewissen Grade. Jetzt Temperaturen von 200 Grad Celsius können wir Menschen nicht mehr abwehren, da ist für uns der sichere Tod. Aber wie gesagt, bis zu einem gewissen Grade versucht jeder Organismus und kann jeder Organismus sich selbst erhalten. Man spricht dabei auch von einem sogenannten homöostatischen Gleichgewicht, also der Fähigkeit, das eigene Leben einigermaßen zu balancieren. Dritter Punkt, drittes Kriterium, alle Lebewesen sind offene Systeme. Ganz einfach, sie nehmen aus der Umgebung Stoffe und damit Energien auf, vulgär gesagt, sie fressen, verarbeiten das, was sie aufnehmen, in körpereigene Energien und geben den überschüssigen Rest wieder ab. hier war es der Wiener Biologe und Philosoph und Universalgelehrte im letzten Jahrhundert, Ludwig von Bertalanffy, der eine Seite ja klassische Terminologie eingeführt hat, nämlich die des Fließgleichgewichtes oder auch Durchflussgleichgewicht. Organismen sind nie im Gleichgewicht im physikalischen Sinne, denn wenn sie das sind, sind sie tot. Und durch das Gleichgewicht. Sie nehmen Stoffe auf, die fließen gewissermaßen durch den Körper und das Überschüssige wird wieder abgegeben. Also Fließgleichgewicht oder Durchflussgleichgewicht im Sinne von Ludwig von Bertalanffy und eben dem Charakteristik der Lebewesen, aller Lebewesen als offene Systeme. Ein Lebewesen, das von allen Einflüssen abgeschlossen wäre, wäre wiederum tot. Vierter Punkt, gleich im Anschluss. Das Prinzip Delta G ist ungleich Null. Delta G ist ein Maß für freie Energie. Wenn das gleich Null ist, wenn die Energie im Organismus Null beträgt, das ist der biologische Tod. Dann existiert das Lebewesen nicht mehr. Solange es existiert, wie gesagt, muss es ein über Null liegendes Maß an freie Energie verfügen. Also Selbstregulation, Selbstreplikation, Durchflussgleichgewicht bzw. offene Systeme. Viertens, das Prinzip, das Ausmaß der freien Energie muss größer als Null sein. Fünfter Punkt, teleonome Organisation. Darauf noch in anderem Kontext zurück, Teleonomie, ist Zweckmäßigkeit, biologische Zweckmäßigkeit. Und das ist, glaube ich, relativ leicht einzusehen. Alle Organe innerhalb eines Lebewesens erfüllen bestimmte Zwecke. Ob wir da unsere Augen nehmen, unsere Ohren, unsere Nase, Hände, was auch immer sie wollen. Innere Organe müssen funktionieren, einigermaßen funktionieren, damit das Gesamtsystem aufrechterhalten werden kann. Das geht dann wieder zurück auf die Selbsterhaltung. Und alle diese Teile, Organe bzw. ihre Bestandteile bis hinunter zur Ebene der Moleküle und Zellen, sind minutiös aufeinander abgestimmt. Nicht? Also wenn unser Magen nicht wüsste, unter Anführungszeichen, was der Darm tut, und unsere Augen nicht wüssten, was der Kopf tut oder umgekehrt, dann würden wir in ein komplettes Chaos versinken und wären nicht lebensfähig. Also eine zweckmäßige Organisation. Jede einzelne Zelle im Organismus erfüllt irgendeinen Zweck. Jedes einzelne Organ oder Organsystem erfüllt bestimmte Zwecke. Und wir kommen da wieder eben zurück auf einen der ersten Punkte. Aufrechterhaltung des Ganzen, Selbstregulation. Sechster Punkt, Wachstum. Auch das könnte man unter Umständen als Aspekt der Selbstreplikation einordnen, man kann es auch getrennt davon betrachten. Sie mögen sagen, ja, auch Kristalle wachsen, und Fenster, die werden immer größer. Eiskristalle etwa. Das ist richtig, aber die wachsen nicht von sich heraus. Da wird nur Materie von außen, Eis, eingefügt und die werden damit immer größer. Während Organismen von sich heraus wachsen, aufgrund des schon erwähnten genetischen Materials, der genetischen Bauanleitungen, das Individuum jeder Art, ob das jetzt ein Mensch ist, ein Hund, eine Katze oder eine Stubenfliege, wenn es zur Welt kommt, wächst gemäß ihrem arteigenen genetischen Programm bis zu einer gewissen relativen Größe heran. Also das ist gewissermaßen von innen her determiniert im Gegensatz zum Wachstum unter Anführungszeichen von Eiskristallen oder auch verschiedenen anorganischen Gebilden, die größer werden durch, ich weiß nicht, wenn Sie etwa denken an Sanddünen und so weiter, da wird immer nur Material von außen hinzugefügt und die werden größer. Das hat nichts zu tun mit biologischem Wachstum. Das sind im Wesentlichen die 6 Kriterien. Man könnte über weitere vielleicht noch streiten oder auch die 6 zusammenfügen, auch nur 3 reduzieren, egal. Kriterien, die aus biologischer Sicht eindeutig, noch einmal, erstens alle Lebewesen kennzeichnen, ohne Ausnahme, vom Bakterium bis zu hochkomplexen Lebewesen wie Primaten, Schimpansen und Menschen etwa, und die gleichzeitig immer alle verfügbar sein müssen, um ein Objekt als Lebewesen charakterisieren zu können. Also damit ist aus biologischer Sicht die Frage, was ist Leben, natürlich relativ einfach, gewissermaßen enumerativ, anhand von festgelegten, nachvollziehbaren Kriterien dargelegt. Natürlich ist darüber hinaus die philosophische Frage gleich auch eine existenzielle, aber bitte.
Ja, ich wollte nur fragen, warum das Kompatieren, warum Sie das Virus nicht existieren? Ich habe welches Kriterium auf das Virus nicht?
Das habe ich nicht ganz verstanden. Was meinen Sie?
Sie haben bei den Bakterien bis Menschen gesagt, und welches Kriterium von denen das Virus nicht zu?
Virus?
Ja.
Ja, Viren sind insoweit ein Sonderproblem, weil die ja nicht ohne Lebewesen lebensfähig sind. Also das sind in dem Sinne keine Lebewesen. Die sind zwar unangenehm, oder können unangenehm werden, aber die gäbe es nicht, wenn es kein Leben gäbe. Wie gesagt, das hier mal die strikt biologischen Möglichkeit, Lebewesen zu definieren. Bitte.
Ja, aber das trifft doch auch auf gewisse Parasiten zu. Zum Beispiel Elsen, die man ja als Tier sieht, die brauchen genauso das Blut von anderen Lebewesen, um sich fortzupflanzen.
Ja.
Das
gleiche
wie ein Virus.
Nein, nein, also Gelsen sind Insekten, nicht, das sind keine Viren. Gelsen sind hochkomplexe Lebewesen, die uns auch leider unangenehm werden können, aber die haben mit Viren nichts zu tun. Ob ein Lebewesen Nahrung aufnimmt, indem es bloß Pflanzen frisst oder andere Tiere oder Blut von anderen Tieren saugt, da gibt es wieder eine bunte Palette von Möglichkeiten, das macht keinen Unterschied. Tatsache ist, es muss irgendeine Stoffe und damit Energien von der Außenwelt aufnehmen, um lebensfähig zu bleiben, solange es geht. Das heißt, solange also die arteigene Lebensdauer mehr oder weniger genetisch programmiert ist. Die Lebensdauer ist relativ, wie man weiß. Also erstens gibt es bei den unterschiedlichen Arten höchst unterschiedliche Lebensdauern bei uns Menschen, sagen wir im Durchschnitt etwa 80 Jahre. Das kann natürlich auch etwas ausgedehnt werden, wie der Schauspieler Johannes Hess das zeigt, der schon 107 Jahre alt wird. Also vor kurzem ist im Burgenland eine Frau gestorben im Alter von 110 Jahren. Da sind dann schon Ausnahmen, gewissermaßen Ausreißer, die aber nichts daran ändern, dass es eine gewisse arteigene Grenze der Lebensdauer beim Menschen gibt. Es gibt andere Lebewesen, die grundsätzlich wesentlich älter werden, die ältesten bestimmte Bäume, die also Mammutbäume und so weiter, die Jahrtausende alt werden können. Dann gibt es die Eintagsfliegen, die leben zwar nicht nur einen Tag, sondern ein paar Wochen, aber trotzdem äußerst kurz. Ob jetzt das Leben auf 3 Wochen konzentriert ist oder auf 3000 Jahre, ändert nichts, wie gesagt, an den 6 erwähnten Grundprinzipien. Es ist nur so, wir kommen dann noch darauf zurück, dass in der Biologie wir es immer mit fließenden Grenzen zu tun haben, im Gegensatz zu exakten Wissenschaften, die rein mathematisch betrieben werden können. Aber wie gesagt, die Grundprinzipien, die bleiben im Wesentlichen. Kein Lebewesen kann beispielsweise ohne Nahrung auskommen, irgendwie muss es sich ernähren, ob vom Blut anderer Säugetiere oder von Wurzeln und Knollen oder vom Fleisch anderer Lebewesen, egal. Irgendwie muss es, sicherlich muss es Stoffe und Energien aufnehmen, damit es als solches eben für die Spanne seines Lebens aufrechterhalten bleiben kann. Gut, wie gesagt, aus der Sicht der Biologie ist es nicht sehr schwer. Lebewesen ist, wie die Ausführungen vorhin zeigen, ziemlich klar zu definieren, abzugrenzen gegenüber nicht belebten Objekten. Philosophen haben natürlich Jahrtausende noch weitergehende Fragen gestellt. Denn wir haben ja hier gesagt, Lebewesen, und wir eigentlich, glaube ich, nicht den Begriff Leben in einem weiten Sinne dabei gebraucht. Den Philosophen interessiert natürlich das Phänomen als solches und darüber hinaus natürlich die existenzielle Dimension des Phänomens Leben, bezogen freilich primär auf uns Menschen. Und wir fragen uns beispielsweise, ja, was ist denn der Sinn des Lebens, was ist der Sinn unseres Lebens? Gibt es einen Sinn des Lebens überhaupt? Hat dieses Universum einen Sinn? Fragen, die durchaus ihre Berechtigung haben. Wir Menschen sind Lebewesen, wohl die einzigen, soweit wir wissen, die überhaupt diese Fragen sich stellen. Diese Fragen sind legitim. Sie können uns existenziell beunruhigen, aber sie sind dann keine Fragen mehr, die die Biologie als Naturwissenschaft beantworten kann. Allerdings, wir kommen dann später darauf zurück, können wir aus der modernen Biologie ableiten, sozusagen, ob überhaupt die Frage nach dem Sinn Sinn macht. Vielleicht ist sie grundsätzlich unbeantwortbar, vielleicht gibt es keinen Sinn, vielleicht glauben nur wir, dass es so etwas wie einen objektiven Sinn geben müsste. Aber dazu dann noch später. Ich möchte nur vorläufig gesagt haben, dass, wie gesagt, auf der einen Seite also aus biologischer Sicht Leben, das heißt konkret die Objekte Lebewesen, ziemlich klar beschrieben, definiert werden können, dass wir Menschen darüber hinaus natürlich auch dazu neigen, noch weitergehende Fragen zu stellen, die uns in unserer Existenz in irgendeiner Form beschäftigen bzw. beunruhigen. Jemand, der meint, dass er vom Schicksal verfolgt wird oder irgendetwas Dramatisches in seinem Leben passiert, wird sich natürlich nicht beruhigen, wenn Sie ihm sagen, mein lieber Herr, liebe Frau, keine Sorge, ich kann Sie nach 6 Punkten definieren. Solange die alle erfüllt sind, leben Sie ja, was wollen Sie? Das ist ganz klar. Aber das ist doch nicht die Aufgabe der Biologie als Naturwissenschaft. Und damit eben zur Frage, jetzt zurück, was ist eigentlich Biologie? Wie lässt sich Biologie definieren? Dass sich die Wissenschaft ein Lebewesen ist und dass sich Lebewesen also ihrerseits charakterisieren lassen, ist damit, glaube ich, deutlich genug. Was ist Biologie? Nur wirklich, was sind ihre Aufgaben? Wie weit reicht die Biologie? Das ist eine Wissenschaft, die ja in aller Munde ist gewissermaßen. Sie können ja überall Bioprodukte kaufen, nicht wahr? Und es gibt alles Mögliche, was Bio wo die Vorsicht mit Bio zu finden ist, und es gibt natürlich so biologische, gesunde Ernährung, was immer das auch sein soll. Es gibt also alles Mögliche in Tageszeitungen, Wochenendbeilagen von Gesundheitsmagazinen und so weiter, alles Bio. Eine schon inflationäre Verwendung dieses Begriffes. Es hat sich auch eingebürgert, dass man vielfach von Life Sciences spricht, nicht, dass das irgendwie wesentlich besser klingt, obwohl es auch nichts weiter bedeutet als Lebenswissenschaften, also Wissenschaften vom Leben. Es wurde jetzt vor kurzem die Fakultät für Biologie umbenannt in Fakultät für Lebenswissenschaften. Ich weiß nicht, was das für einen Grund haben soll. Möglicherweise dachte man, dass sich viele Studierende unter Biologie nicht viel vorstellen können. Aber wenn das der Grund wäre, dann müsste man viele Institute umbenennen. Wie schon mein alter Lehrer in Paläontologie vor Jahrzehnten sich geärgert hat, das Institut für Anthropologie wurde umbenannt in Humanbiologie, das war in den 70er Jahren, mit der Begründung, unter Humanbiologie können sich die Studierenden mehr vorstellen als unter Anthropologie. Da hätte man die Paläontologie auch natürlich umbenennen müssen. Also das kann der Grund nicht sein. Ist auch egal. Biologie, Biowissenschaften, Lebenswissenschaften, Life Science ist das ein und dasselbe im Wesentlichen. Zunächst einmal, vielleicht versteht der ein oder andere aufgrund bestimmter Konnotationen und doch Unterschied ist. Aber das braucht uns jetzt auch nicht besonders zu beunruhigen. Man hat auch die Biologie als die Jahrhundertwissenschaft bezeichnet, bereits im letzten, also im 20. Jahrhundert, als die bedeutendste aller Wissenschaften, zumal Naturwissenschaften. Und eins ist klar, und das von der Biologie ausgehend, heute und seit einigen Jahren oder schon Jahrzehnten, sicherlich, und zwar was ihre Anwendungen betrifft, Stichwort Biotechnologie, Gentechnik und so weiter, enorme Herausforderungen ausgehen, bis hinein in den ethischen Bereich, die zum Teil weit über die anderen Naturwissenschaften hinausgehen. In die Biologie setzen viele auch viel größere Hoffnungen als in viele andere Gebiete. Die Hoffnung, vielleicht ewiges Leben realisieren zu können. Wenn man ganz genau die molekularen Mechanismen des Lebens und so weiter kennt, können wir vielleicht mit einem Traum von ewiger Jugend, einem Traum von ewigem Leben und so weiter verwirklichen. Vollkommen überzogene Ziele. Völlig absurde Vermutungen bzw. Überlegungen, die aber wieder nur zeigen, dass der Mensch in seiner existenziellen Dimension sich nicht so leicht damit zufrieden gibt, was Leben und sein Leben im strikt biologischen Sinne eigentlich bedeutet, sondern gerne da irgendwie drüber hinausgeht. Also, die Frage ist, was ist Biologie, was kann Biologie wirklich? Dass es sich dabei also um die Wissenschaft von den Lebewesen handelt, ist klar. Das ist die kürzestmögliche Definition. Das Lebewesen sind, haben wir vorhin mehr oder weniger genau, hoffe ich, charakterisiert. Nun hat es, und das gleich einmal vorweg, ist die Biologie tatsächlich von anderen Naturwissenschaften gewissermaßen qualitativ zu unterscheiden. Damit möchte ich nicht sagen, sie ist besser als andere Wissenschaften, das wäre ein Blödsinn. Aber aufgrund der Eigentümlichkeit ihrer Objekte, also Lebewesen, hat die Biologie auch eine andere Struktur als etwa die Physik oder die Chemie. So, was ist damit jetzt gemeint? Die Biologie hat es mit einigen, ja, ich sag mal, Phänomenen zu tun, die den Physikern und den Chemikern auf ihren Gebieten völlig fremd sind. Erstens, das Phänomen Einmaligkeit. Jede Organismenart, jedes Individuum, jedes Organ, jede Zelle, jeder Entwicklungsvorgang sind einmalig und nicht reversibel, nicht umkehrbar. Die Einmaligkeit, ein typisches Phänomen der Biologie. Der Physiker interessiert sich nicht für Einmaligkeiten, der Physiker interessiert sich für allgemeine Gesetzmäßigkeiten. Nicht Individuen. Zweitens, damit anschließend, Vielfalt. Das ist eine besondere Charakteristik der Biologie. Keine andere Naturwissenschaft, auch keine andere sonstige Wissenschaft, hat eine derartige Fülle von unterschiedlichen Objekten zu überblicken, wie das im Falle der Biologie der Fall ist. Wir haben auch Organismenarten. Es sind derzeit ungefähr 1,7 Millionen verschiedener rezenter, also jetzt lebender, Arten von Tieren und Pflanzen benannt und beschrieben, ca. 1,7 Millionen. Eine gewaltige Vielfalt. Es gibt niemanden, ja, keinen Biologen, der alle diese 1,7 Millionen auch wirklich kennt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die tatsächliche Anzahl der heute lebenden Arten wird aber auf mindestens 5 Millionen geschätzt. Das heißt, die meisten kennen wir noch gar nicht. Eine ungeheure Vielfalt also von Arten, die jeweils für sich wiederum einmalig sind. Das ist ein Aspekt, der in der Physik und in der Chemie überhaupt keine Rolle spielt. Denn der Physiker bestimmte Gesetzmäßigkeiten aufstellen und überprüfen möchte, dann hat er es nicht mit Millionen von unterschiedlichsten Phänomenen zu tun, sondern mit bestimmten Regelmäßigkeiten. Wenn ein Stein den Berg runterrollt, das ist vollkommen gleich, wie der Berg heißt, es ist immer dasselbe Prinzip. Wenn irgendetwas hinunterfällt da vom 5. oder 8. Stock, ob das eine Ameise ist oder ein Hund oder ein Mensch, braucht den Physiker, abgesehen natürlich von humanitären Aspekten, überhaupt nicht zu interessieren. Es ist unabhängig vom Objekt, ist es immer das gleiche Prinzip, die Fallgesetze und die Beschleunigung beim freien Fall und so weiter und so weiter. Anders eben in der Biologie, den Biologen, die Biologin hat die Vielfalt zu interessieren. Keine andere Wissenschaft, wie gesagt, hat es mit einer derartigen Fülle von Individualitäten zu tun, und dazu kommt ja dann noch eines, eine ungeheure Vielfalt eben von Organen, von Fortpflanzungstypen und so weiter und so weiter. Der dritte Aspekt ist auch ein in der Physik von zumal überhaupt unbedeutender Aspekt, nämlich ausgehend von der Frage, wozu? Die typisch biologische Frage, wozu ist etwas geschehen? Der Zweckgesichtspunkt, die Teleonomie. Hat der Biologe fragt beispielsweise, wozu hat ein Gepard so lange Laufbeine? Die Antwort darauf ist klar, damit er eben schnell laufen kann und seine Beute schnell erwischen kann oder unter Umständen auch sehr schnell flüchten kann. Und diese Beine wurden dem Gepard, wurden seiner Art im Laufe langer Prozesse in der Evolution durch natürliche Auslese angezüchtet. Jedes Organ, nicht nur die Beine des Geparden, jedes Organ, jede Verhaltensweise fordert in der Biologie die Frage heraus, wozu? Wozu ist es gut? Welchen Zweck dient es? Ein Physiker wird nicht fragen, wozu ist es gut? Wozu ist die Gravitation gut? Oder wozu gibt es die Fallgesetze? Das ist physikalisch eine völlig irrelevante Frage. Ein Chemiker stellt sich nicht die Frage, wozu ein bestimmtes Gemisch gut sein soll, außer sekundär, es wird ausdrücklich vom Chemiker selber zu einem bestimmten Zweck hergestellt, um etwa jemanden zu vergiften. Aber das ist ja nicht der Zweck, den ich in der Biologie meine, nicht der Zweck, der schon dem Objekt als solchen gewissermaßen innewohnt. Chemische Prozesse, physikalische Vorgänge sind vollkommen zweckneutral. Genauso geologische Vorgänge, welchen Zweck hat denn ein Vulkanausbruch, welchen Zweck hat ein Erdbeben, welchen Zweck haben Schneestürme und so weiter, die Fragen sind überhaupt nicht legitim, außer wir glauben an einen strafenden Gott und so weiter, aber das ist jenseits naturwissenschaftlich seriöser Überlegungen. Die Zweckfrage also und die Antwort, dass alle Strukturen, alle Verhaltensweisen von Lebewesen bestimmten Zwecken dienen, ist spezifisch biologisch, eine typisch biologische Frage. Also noch einmal, eine Individualität, Einmaligkeit, dann zweitens eine ungeheure Vielfalt und drittens eben der Zweckgesichtspunkt sind typisch biologische Merkmale, die dann auch methodologisch zu bestimmten Eigenheiten führen, worauf noch zurückzukommen sein wird. Viertens, der historische Aspekt. Gut, den hat die Biologie nicht für sich allein, aber unter den drei klassischen Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie, ist sie die einzige, in der dieser Aspekt eine Rolle spielt. Also, alle Lebewesen sind historisch gewordene Systeme, in sehr langen Prozessen der Evolutionsgeschichte entstanden und letzten Endes nur aus ihrer Geschichte heraus zu verstehen. Das ist wiederum für Physiker und Chemiker ein uninteressanter Aspekt. Der freie Fall, wie gesagt, eines der einfachsten Beispiele von Gesetzmäßigkeiten der Physik, gilt immer und überall unter gegebenen Rahmenbedingungen. Der galt vor 100 Jahren genauso wie heute, der galt vor 5 Millionen Jahren, der gilt auf dem Mond oder sonst irgendwo, je nach Rahmenbedingungen, wie gesagt, auf gleich oder ähnliche Art und Weise. Während wir in der Biologie also noch einmal das Phänomen der Geschichte ernsthaft in Betracht zu ziehen haben, weil Lebewesen letzten Endes in Bezug auf ihre zum Teil merkwürdigen, merkwürdig anmutenden Strukturen nur aus einer sehr langen Geschichte heraus erklären werden können. Wenn Sie beispielsweise wissen wollen, warum wir einen Blinddarm tragen, im Fachjargon Appendix, den wir eigentlich nicht brauchen, der sogar unangenehm werden kann, in früheren Jahren, Jahrhunderten sogar zum Tode vieler Betroffener geführt hat, dann kann die Frage nur aus der Geschichte heraus beantwortet werden, weil wir irgendwann in graver Vorzeit, sehr salopp gesagt, aufgrund unseres Verdauungsapparates diese Struktur gebraucht haben. Und die hat sich erhalten als ein rudimentäres Organ. Um es eben zu erklären, zu verstehen, muss ich weit, sehr tief in die Geschichte zurückgehen. Der Physiker braucht nicht in die Geschichte zurückzugehen, wenn er das Phänomen erklären möchte, dass Steine vom Berg hinunterrollen und nicht hinauf. Das sind die vier wesentlichsten Eigenheiten, die die Biologie aufgrund der Eigenheiten ihrer Objekte kennzeichnen. Jesse Vohl hat das, wie schon angedeutet, natürlich auch methodologisch einige Überlegungen. Die Biologie bedarf eigener Methoden oder eigener erkenntnistheoretischer Zugänge, die wiederum in der Physik und in der Chemie nicht üblich oder von Bedeutung sind. Nehmen wir mal den historischen Aspekt. Über Vorgänge in der Geschichte kann ich nicht experimentieren. Das Experiment als Methode gilt gewissermaßen spätestens seit Beginn der Neuzeit, seit Francis Bacon und so weiter, als die Methode der Naturwissenschaften. Die muss die Natur eingreifen können im Experiment, Regelmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten aufzeigen können. Das geht in der Biologie natürlich in sehr vielen Bereichen, in sehr vielen Gebieten, solange es sich nicht um ausdrücklich die Rekonstruktion der historischen Vorgänge handelt. Der Molekularbiologe experimentiert, der Zellbiologe, der Verhaltensforscher experimentiert mit seinen Tieren und so weiter, ganz klar. Aber was die Geschichte der Organismen betrifft, kann ich keine Experimente machen, außer im Kleinen. Was ich meine, es ist nicht möglich, und das wird Ihnen leicht einleuchten, beispielsweise das Aussterben der Dinosaurier und anderer Lebewesen vor 65 Millionen Jahren im Experiment als Großes nachzumachen. Wir können nicht im Experiment die Saurier wieder erschaffen und da tausende von Arten und sie dann aussterben lassen. Das ist weder technisch möglich noch sonst hier gewesen. Es geht nicht. Was wir hier haben als Methode, ist die historische Rekonstruktion, die in der Physik und in der Chemie keine Rolle spielen. Die sind bedeutend in den Geschichtswissenschaften natürlich insgesamt. Oder auch in Gebieten wie auf Gebieten wie zum Beispiel der historischen Geologie, die sich mit Erdgeschichte beschäftigt. Was heißt historische Rekonstruktion? Ich habe bestimmte Quellen. Ja, im Falle der Saurier sind das Unmengen von Knochen, versteinerten Knochen, Knochenfragmenten, Fraßspuren oder sonstige Spuren, die versteinert sind. In dem einen oder anderen Fall fossile Kotballen, versteinerte Ausscheidungsprodukte. Und ich muss anhand dieser Quellen und der Zuhilfenahme von Ergebnissen verschiedener anderer Wissenschaften das Leben der Dinosaurier rekonstruieren. Es steht mir kein Experiment zur Verfügung. Sicher kann im Computer simuliert werden, im Zeitraffer, wie Saurier aussterben, aber das ist nicht das experimentelle Nachvollziehen dieses gewaltigen Prozesses des Aussterbens der Saurier und ihrer ganzen Entstehung und Entwicklung. Schon aus Zeitgründen können wir das nicht im Experiment nachvollziehen, weil das Aussterben der Saurier nicht innerhalb von wenigen Stunden passierte, sondern, wie man heute überzeugt sein darf, innerhalb von vielen, vielen tausend Jahren, es gibt niemanden, der ein Experiment über Jahrtausende anlegt, hätte ja auch keinen Sinn. Also nochmal, hier ist das historische Rekonstruktion. Genauso können wir unsere eigene Stammesgeschichte nicht im Experiment nachvollziehen, nicht nur aus ethischen bzw. moralischen Gründen geht das nicht, es geht auch technisch, es geht auch zeitlich nicht. Auch hier können wir nur anhand der Quellen, das sind wiederum Knochen und so weiter, rekonstruieren, wie unsere Vorfahren ausgesehen haben mögen. Zusätzlich zu den Fossilien, von versteinerten Knochen etc. haben wir heute natürlich eine Reihe von Methoden aus der Molekularbiologie und so weiter, Analyse von DNA-Sequenzen etc. etc., die noch zusätzlich zu Hilfe genommen werden können. Aber Tatsache bleibt, wir haben es hier immer mit Prozessen zu tun, die sich in der Geschichte abgespielt haben, zum Teil vor sehr langer Zeit, in der niemand da war, der die Geschehnisse unmittelbar beobachten konnte. Also Saurier, Mensch, sind nur zwei von Millionen von Beispielen. Die Evolutionsgeschichte aller, jeder einzelnen Art, ist eben ein ziemlich langer, komplexer historischer Prozess, den ich nicht im Experiment nachvollziehen kann, sondern, wie gesagt, noch einmal auf der Basis der historischen Rekonstruktion. Ist jetzt die Biologie, sofern sie sich eben mit dem historischen Aspekt beschäftigt, weniger wert als die Physik oder Chemie, die Experimente machen mit möglichst exakten Ergebnissen? Nein, das ist nur ein ganz anderer Zugang. Und ein Zugang, der natürlich auch der Komplexität der Objekte gerecht wird. Ein Experiment hilft mir nichts, wenn ich die Entwicklungsgeschichte der Saurier verstehen möchte. Die Großabläufe der Stammesgeschichte sind nicht im Experiment nachvollziehbar. Dazu reicht, wie gesagt, nicht unsere Zeit nicht aus, und dazu gibt es auch keine methodische Möglichkeit. Hier ist die Biologie in einer ganz anderen, einer ganz anderen Situation als die Physik und Chemie, aber in einer ganz ähnlichen, wenn nicht sogar der gleichen Situation, wie verschiedene andere Wissenschaften, zumal die Geschichtswissenschaften, einschließlich Archäologie. Wenn Sie Archäologie studieren, sind Sie ja permanent, ja ausschließlich. Da können Sie auch Experimente machen, natürlich, aber um die Vergangenheit zu rekonstruieren, ist wiederum die Methode der historischen Rekonstruktion. Sie haben Quellen, in dem Fall halt nicht Knochen oder Zähne und ähnliches mehr, sondern Skulpturen oder Zeichnungen oder Fragmente von irgendwelchen Instrumenten, Werkzeugen und so weiter und so weiter. Und Sie können dann unter Berücksichtigung unterschiedlicher Nebenfaktoren allmählich rekonstruieren, wie eine längst ausgestorbene Kultur ausgeschaut hat. Die Methode schaut dann ungefähr so aus, um es etwas präziser zu machen. Dann bleiben wir bei der Rekonstruktion von ausgestorbenen Lebewesen. Also jemand findet ein Stück Knochen. Da ist der ragt aus einem Sediment heraus. Mehr hat er nicht, ein Paläontologe. Wie rekonstruiert er es historisch, worum es sich dabei handelt? Wie geht er davor? Ja, zunächst hoffnungslos, da ragt er einen Knochen. Ein bleicher, etwas leicht verstanden, Knochen aus einem Sediment heraus, was soll ich damit anfangen? Es ist im Prinzip auf der einen Seite erstaunlich, andererseits relativ einfach. Aus so einem kleinen Stück, wohlgemerkt unter Berücksichtigung von Kenntnissen aus anderen Gebieten und so weiter, das ganze Tier zu rekonstruieren. Zunächst einmal, man kann das Alter bestimmen, das Alter des Sediments, in dem der Knochen steckt. Da gibt es Methoden, Chemie und so weiter. Man kann sagen, okay, das ist 20 Millionen Jahre alt. Ja, plus, minus 100.000, so genau geht das natürlich nicht. So, da habe ich einmal das Alter. Gut, zweitens. Schauen wir, ob da drunter auch noch was liegt. Ja, da ist auch noch ein Stück des ganzen Knochen. Sehr gut. Wie lang ist der Knochen? 50, 60 Zentimeter. Noch bevor man da weiter überlegt, kann man schon den Schluss ziehen, das muss ein ziemlich großes Tier gewesen sein. Anhand dieser Strukturen hier, die ich natürlich nur sehr schlampig da aufgezeichnet habe, kann der Fachmann, die Fachfrau relativ leicht feststellen, handelt es sich da um einen Unterschenkel- oder Oberschenkelknochen. Ja, und wenn schon Knochenverfall, fällt einmal eine ganze Reihe von Möglichkeiten weg. Es ist kein wirbelloses Tier, die haben keine Knochen. Es kann nur ein Wirbeltier sein. Man kann das relativ leicht eingrenzen auf Säugetiere. So, also ein halber Meter Unterschenkelknochen. Also wie groß wird denn der Oberschenkelknochen gewesen sein? Sicher gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Aber was uns zur Verfügung steht, was dem Paläontologen, der das Tier zu dem Knochen rekonstruieren möchte, zur Verfügung steht, ist ja nicht zuletzt der Rezentvergleich. Also was lebt heute an Säugetieren, die ungefähr Knochen, Unterschenkelknochen dieser Länge haben? Das sind Nashörner, Flusspferde und Elefanten. Und dann ist er schon wieder etwas eingegrenzt. Also anzunehmen, das ist eine Frage der Logik, wenn das linke Bein sein soll, dass das rechte genauso ausgeschaut haben wird, denn es ist nicht möglich, aus einer logischen Gründen, dass irgendwelche großen Tiere vor 20 Millionen Jahren mit einem Bein herumgelaufen sind. Und genauso logisch kann man schließen, dass die wieder auch Hinterbeine gehabt haben. Und nachdem es um ein großes Tier gehandelt hat, kann man sich da gewissermaßen den Fleischanteil dazu denken. Es war ein Tier mit sogenannten Säulenbeinen. Ja, das sind wir schon in der Verwandtschaftsgruppe. Also es kommen da nicht mehr allzu viele Möglichkeiten in Frage. Nashornähnliche, flusspferdähnliche, elefantenähnliche Tiere. Und schon kann ich ein grobes Bild dieses Tieres zeichnen. Denken Sie da etwa an die Methode, mit der die Polizei, wenn ein Zeuge jemanden gesehen hat, das Gesicht des Betreffenden rekonstruiert nach den Angaben, die der Zeuge macht. Dann hat der Mund etwas weiter, die Nase etwas breiter vielleicht, die Augenbrauen etwas dicker und so weiter. Allmählich kommt da ein mehr oder weniger klares Bild heraus. Wir haben zwar keine Augenzeugen, aber unter Berücksichtigung aller Umstände, die ich sonst kenne und auch aus dem Rezentvergleich heraus, kommt dann eine Art Phantombild zunächst einmal heraus. Gut, dann beginnen die Paläontologen natürlich das Ganze zu benennen, das Ganze Namen und so weiter, aber wir wissen dann relativ sicher, das war ein nashornartiges Tier aus einer Zeit vor ungefähr 20 Millionen Jahren. Hat man das Glück und findet man anderswo, aus dem gleichen Zeitraum, ähnliche Knochen, dann tut man es immer so leichter mit der Rekonstruktion. Natürlich bleiben dann einige Fragen offen oder sind sehr schwer zu beantworten, welche Farbe mag dieses Tier gehabt haben. Das kann man nie aus einem Knochen heraus rekonstruieren. Aber auch hier kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Folgendes sagen. Nachdem große Tiere, 2, 3, 4, 5 Meter große Tiere, Säugetiere, in der Regel Bewohner offener Steppen und Savannen sind und dort ein begrenztes Spektrum von Farben aufzeigen. Es gibt keine bunt gescheckten Nashörner, es gibt keine lila bis rosafarbenen Flusspferde und so weiter. Wie wird denn das Tier schon ausgeschaut haben? Ein bisschen bräunlich vielleicht, ne? Vielleicht ein bisschen Grüntöne. Eher ziemlich einfärbig, wie die meisten auch heute lebenden Nashornverwandten und Flusspferde und dergleichen. Ob es ein Horn hatte oder auch nicht, ja, kann man, wenn man vielleicht noch zusätzlich irgendwas findet, rekonstruieren. Wenn nicht, dann lasst man das halt einmal offen und rekonstruiert die Schnauzenpartie irgendwo, irgendwie, mit oder ohne Horn ist nicht so tragisch. So, das heißt jetzt, wir können, das habe ich in sehr kurzer Form hier noch dieses vorgetragen, anhand eines Fragmentes einer fragmentarischen Quelle, unter Berücksichtigung von Kenntnissen verschiedener anderer, also Rezentvergleich, Kenntnisse aus der Geologie und so weiter und so weiter. Man kann da auch aus der Paläoklimatologie verschiedene Ergebnisse hinzunehmen, wann, was war für ein Klima vor 20 Millionen Jahren und so weiter und so weiter. Also ein Wust von Informationen, wenn ich die alle zusammenfüge, dann kommt ein Mosaik heraus, das relativ ein relativ zuverlässiges Bild, so wie ein Phantombild bei der Polizei, mir hier ein fossiles Säugetier zeigt. Das ist also die historische Rekonstruktion. Sie werden zugeben, das ist etwa bei Archäologen ja nicht wesentlich anders. Das ist auch so, also die Vorgehensweise, man legt den Knochen zunächst vorsichtig frei, der Archäologe legt halt irgendein Relief vorsichtig frei, pinselt das vom Staub ab und so weiter, gibt es wohl verschiedene chemische Methoden der Konservierung, damit dann eben das zerbricht oder irgendwas. Und dann hat der Archäologe ja schon auch, so wie der Paläontologe aus der Zeit gewisse Kenntnisse schon hat, hat der Archäologe ja auch schon gewisse Kenntnisse, was weiß ich, über die mykenische Kultur in Kreta und kann dann seinen Fund, den er hat, mit dem bereits vorliegenden Kenntnis und den anderen Funden vergleichen, in ein Gesamtsystem einfügen und kann dann relativ gut, in der Regel relativ gut sagen, so, das ist etwas, das ist jetzt das war 1400 Jahre vor unserer Zeitrechnung, die Schrift, die da verwendet wird, die haben wir schon irgendwo gesehen, das ist eine ganz ähnliche Schrift, die dort an anderem Ort gefunden und mit natürlich mühevoll einigermaßen, aber mit zunehmenden Kenntnissen gewinnen wir ein zunehmend vollständiges, sofern es vollständiger überhaupt gibt in dem Bereich, Bild davon, was das seinerzeit war und was damals geschah. Also wie gesagt, die historische Rekonstruktion auch in sich keiner, wie für die sogenannten exakten Wissenschaften üblich, experimentelle Methoden bedingt, ist relativ zuverlässig. Wenn auch natürlich ziemlich mühevoll. Dass da immer wieder Fragen offen bleiben oder vielleicht einige Fragen für immer offen bleiben werden, damit müssen wir leben. Aber es bleibt keine andere Methode, um es noch einmal zu betonen, also bei historischen Vorgängen und in der Geschichte liegenden Objekten bleibt keine andere Methode, als auf der Basis des gegebenen Quellenmaterials die historische Rekonstruktion, wie eben auch in allen Geschichtswissenschaften. Keiner war dabei, und es ist ziemlich gleichgültig, ob es sich dabei um irgendeinen Nashornverwandten vor 20 Millionen Jahren handelt, oder um die mykenische Kultur vor ein paar tausend Jahren. In beiden Fällen war niemand von uns dabei. In beiden Fällen sind wir angewiesen auf die Rekonstruktion der Vorgänge, der Prozesse vor der und der Zeit auf der Basis des gegebenen Materials. Ich habe das deswegen jetzt relativ ausführlich vorgetragen, weil ich meine, dass sich daraus ein Aspekt der Biologie ergibt, der besonders wichtig ist, der aber heute auch unter vielen Biologen, sofern sie sich nicht mit Evolutionsbiologie beschäftigen, sehr gerne und völlig außer Acht gelassen wird. Natürlich ein Molekularbiologe oder ein Zellbiologe braucht den historischen Aspekt nicht. Der geht vor wie Chemiker oder Physiker. Und in dem Augenblick aber, wo ich die Geschichte des Lebens auf der Erde, wo mich die Geschichte des Lebens auf der Erde interessiert, die Geschichte einzelner Organismenarten oder ganzer Organismengruppen, dann kann ich auf diese Methode nicht mehr verzichten. Und insoweit ist die Biologie wesentlich mehr hier mit den Geschichtswissenschaften zu vergleichen, als mit den sogenannten klassischen Naturwissenschaften. Es gehen einige Theoretiker der Biowissenschaften sogar so weit zu sagen, dass in diesen Bereichen die Biologie ja eigentlich eine Geisteswissenschaft ist. Warum? Weil der Aspekt der Deutung eine große Rolle hat. Die muss ja dieses Krempel hier deuten können. Was soll das denn sein letzten Endes? Der Physiker deutet nichts, wenn er den freien Fall erklärt oder wenn ein Stein den Berg hinunterrollt oder wenn irgendein Objekt ins Wasser hinunterfällt, hinuntergeht. Da gibt es eben bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die keiner Deutung bedürfen, außer ein Mensch drückt irgendwas ins Wasser und dann kann man seine Handlungsweise deuten. Aber die physikalischen Methoden und auch die der Chemie, die haben nicht den Aspekt der Deutung, der aber in der Biologie, wie gesagt, in diesem Bereich zumindest, eine ganz wichtige Rolle spielt. Gut, ob man, wie auch immer, jetzt Geisteswissenschaft, Geschichtswissenschaft so oder anders, in den Naturwissenschaften, wie gesagt, jedenfalls hat die Biologie aufgrund dieses Aspektes eine ganz besondere Position. Und dann nicht zu vergessen, noch einmal, der Zweckgesichtspunkt, der ausschließlich in der Biologie und in den Naturwissenschaften seine Bedeutung hat. So, und aus diesen Gründen wurde und wird immer wieder von einer Autonomie der Biologie unter den Naturwissenschaften gesprochen. Also, Biologie ist eine eigenständige, autonome Naturwissenschaft. Warum? Noch einmal, weil ihre Objekte Besonderheiten aufweisen, die Objekte anderer Naturwissenschaften nicht aufweisen und weil diese Besonderheiten auch methodisch besonderer Zugänge bedürfen, noch einmal historische Rekonstruktion vor allem, die in der physikalischen, in den chemischen Wissenschaften, jedenfalls in den traditionellen, keine Bedeutung haben. Was heißt das jetzt, Autonomie der Biologie? Die Biologie schwebt jetzt irgendwo im Raum gewissermaßen einsam und verlassen, wie hat man sich das vorzustellen? Damit komme ich hier zu einer, auch in der Wissenschaft, die Erkenntnis, die wir in der Philosophie in extenso diskutierten Frage, einer Kontroverse, die seit Jahrhunderten immer wieder geführt wurde. Ja, lässt sich die Biologie auf die Physik und Chemie zurückführen? Nach dem Gesagten offenbar nicht. Und das betone ich gleich, sie lässt sich nicht darauf zurückführen. Aber es gab immer wieder Tendenzen, so etwas wie eine Einheitswissenschaft zu etablieren. Das waren die ehrenwerten Philosophen des Wiener Kreises zum Beispiel, über die werden Sie sicher in anderen Lehrveranstaltungen hören. Die Idee der Einheit des Wissens, eine respektable Idee, die bis heute da und dort nachwirkt. Aber die Einheitswissenschaft übersieht entweder dann fundamentale, spezifische Aspekte der Biologie oder sie muss diese Aspekte berücksichtigen, dann ist sie keine Einheitswissenschaft mehr. Um es vielleicht andersherum anzupacken. Niemand zweifelt an, dass für alle Lebewesen und daher auch für die Biologie als Wissenschaft die Gesetzmäßigkeiten oder allgemein gesagt Prinzipien der Physik und Chemie uneingeschränkte Gültigkeit haben. Ich glaube, das leuchtet ein. Die Fallgesetze, das Gravitationsgesetz, um bei der klassischen Mechanik zu bleiben, oder bei der klassischen Physik zu bleiben, gelten ausnahmslos für alle Lebewesen. Ob da oben jetzt ein Hund steht oder ein Schwein oder ein Mensch runterfällt, das geht immer nach den Prinzipien, die die Physik längst definiert hat. Natürlich, ein Vogel da oben hat es leichter, der fliegt davon, aber der wieder folgt anderen physikalischen Prinzipien, nämlich denen der Aerodynamik, die er wiederum nicht überwinden kann. Die Fische im Wasser folgen auch physikalischen Prinzipien, es wird ihnen aufgefallen sein, dass so gut wie alle Fische, bis auf wenige Ausnahmen, einen länglichen, seitlich abgeplatteten, stromlinienförmigen Körperbau haben. Ja, klar, das ist eben der Körperbau, der für die Fortbewegung im Wasser am besten geeignet ist und der folgt also den Gesetzmäßigkeiten, den Prinzipien der Hydrodynamik. Dass es keine würfelförmigen Fische gibt, hat, wie ich zu sagen pflege, gute Gründe. So etwas hätte sich nicht durchgesetzt. Ein Haifisch als Würfel, nicht war so groß oder so, ein Quader wie dieser Raum wäre ein Widerspruch in sich. Also alle Lebewesen folgen natürlich es geht ja gar nicht anders, elementaren physikalischen Prinzipien und sind natürlich auch aus chemischen Strukturen aufgebaut. Sie sind ja nicht irgendwie aus göttlichem Material aufgebaut. Und insoweit ruht die Biologie natürlich wie auf festen Säulen auf der Physik und auf der Chemie. Disziplinen wie Biophysik oder Biochemie deuten ja schon darauf hin, dass man Prozesse des Lebendigen, biologische Prozesse unter dem Aspekt der Physik und der Chemie und oder der Chemie untersuchen kann, dass ich etwa irgendein bestimmtes Organ eines Lebewesens oder seinen zellulären Aufbau chemisch untersuchen kann, von welchen chemischen Materialien besteht das da überhaupt und so weiter. Es gibt physikalische Modelle des Blutkreislaufsystems beispielsweise, physikalische Modelle des Vogelflugs, physikalische Modelle unseres Atmungsapparates, Stoffwechselvorgänge und so weiter, kann man natürlich unter dem Aspekt der Physik untersuchen. Man hat das auch erfolgreich, wenn man hinzufügen muss, unter diesem Aspekt untersucht. Aber, und das ist entscheidend, das genügt noch nicht. Denn alle diese Untersuchungen werden nicht dem Umstand gerecht, dass Lebewesen zusätzlich sozusagen noch Merkmale aufweisen, die strikt physikalisch bzw. chemisch nicht hinreichend erklären kann. Also noch anders gesagt, Physik und Chemie liefern gewisse Basiserkenntnisse über die Struktur und Funktion von Lebewesen, bestimmte Gesetzmäßigkeiten, denen Lebewesen unter gegebenen Randbedingungen folgen. Aber sie ist nicht genug, sie ist nicht hinreichend, um die Eigenheiten von Lebewesen auch hinreichend zu erklären und zu verstehen. Damit also, wie schon vorweggenommen, widerspricht die Biologie natürlich nicht der Physik und der Chemie. Wie sollte sie? Sie baut auf deren Erkenntnissen auf, aber sie geht noch weit darüber hinaus. Wie ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, ein Hund bellt. Wir beobachten, wie jeder von uns natürlich immer wieder machen kann, Hunde bellen. Ein Physiker kann da etwa die Schallwellen messen. Ein Chemiker kann, gut, dann ist der Hund allerdings schon tot, dann bellt er nicht mehr, aber den Chemismus, den ganzen Apparat der Schnauze und so weiter untersuchen, der Molekularbiologe kann sämtliche Moleküle, falls er genug Zeit hat, untersuchen, die zum Hundegebell notwendig sind. Man kann die Muskelkraft, die dafür notwendig ist, physikalisch messen, mathematisch exakt ausdrücken und so weiter und so weiter. Und trotzdem wird noch nicht das Hundegebell erklärt. Warum nicht? Um zu verstehen, warum ein Hund bellt, brauche ich immer den ganzen Hund in seiner spezifischen Umwelt. Ich brauche die Kenntnisse seines Verhaltens. Ich brauche die Kenntnis, dass der Hund aufgrund bestimmter Ereignisse durch sein Gebell reagiert. Würde jemand wirklich minutiös sämtliche Moleküle der Schnauzenpartie des Hundes kennen, könnte er daraus immer noch nicht ableiten, warum der ganz konkrete Hund Dackel Waldemar gerade jetzt um 17.24 Uhr gebellt hat. Um das zu verstehen, da muss man auf eine andere Ebene gewissermaßen gehen. Dann muss ich den Dackel als Ganzen nehmen. Gut, dass der von Waldemar vielleicht nur heißt, das ist allerdings tatsächlich unbedeutend.
Aber auch die Geschichtlichkeit brauche ich doch.
Also Hunde bellen, das hat ja sehr viel mit ihrer Entwicklung zu tun.
Natürlich.
Und mit der Koevolution und damit, dass man das Bellen als Mensch gebraucht
hat. Die Frage, warum Hunde überhaupt bellen, erklärt mir der Molekularbiologe nicht, durch seine präzisen und tiefgehenden Untersuchungen der Molekularstruktur, sondern da muss ich wieder den historischen Aspekt heranziehen und sagen, ja, Hunde bellen, das hat einen bestimmten Zweck, weil ihnen die natürliche Auslese im Laufe langer Zeiträume anthropomorph gesagt diese Fähigkeit angezüchtet hat, die den Zweck hat, andere mögliche Angreifer abzuschrecken zum Beispiel. Der Hund bellt ja auch zu einem bestimmten Zweck. Und diesen Zweck kann ich nicht aus der Struktur seiner Schnauze allein ableiten. Und schon gar nicht aus den Molekülen, die da beteiligt sind. Und es wäre schon auf sprachlicher Ebene ziemlich absurd zu sagen, Moleküle bellen. Weil, und das ist der Punkt, das Gebell eines Hundes, oder bitte, Sie können das beliebig zu Hause variieren, das Miauen einer Katze, die Töne, die ein Esel von sich gibt, das Summen einer Biene und so weiter, das sind ja Eigenschaften, die überhaupt erst auf der Ebene des Gesamtsystems ihren Sinn ergeben. Moleküle bellen nicht. Ein ganzer Hund kann bellen, und zwar in einem ganz, unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Da kann man ja hunderte Faktoren dazu, warum der gerade jetzt bellt. Da ist vielleicht ein Einbrecher, der da den Zaun herauf oder herunterklettert und so. Hunderte mögliche Motive für den Hund zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bellen. Das widerspricht nicht der Tatsache, dass das Hundegebell eine molekularbiologische Grundlage hat und physikalisch und chemisch fundiert ist gewissermaßen, aber es bedeutet, dass es weit über diese Fundierung hinausgeht. Und so kann man natürlich jetzt nicht nur das Hundegebell, man kann alles Mögliche als Beispiel heranziehen. Das Beizverhalten eines Auerhahns, das Grunzen eines Wildschweins, was auch immer Sie wollen, da stehen Ihnen hunderte, tausende Möglichkeiten zur Verfügung. In jedem Fall können Sie oder kann Ihnen der Molekularbiologe sagen, ja, das hat alles molekulare Ursachen, das haben wir ja längst untersucht, das ist nichts Ungewöhnliches, natürlich, aber aus diesen Untersuchungen geht nicht hervor, warum das die Tiere überhaupt machen, warum gerade jetzt und was das Ganze für einen Zweck haben soll. Um es pointiert auszudrücken, es war ein Kollege von dem Bertalanffy, Paul Weiß, mit Doppel-S geschrieben, auch hier an dieser Universität vor vielen Jahrzehnten tätiger Biologe, der gesagt hat, natürlich, alles Lebensgeschehen ist molekular, aber kein Lebensgeschehen ist nur molekular. Sie verstehen die Pointe. Ich kann alles Lebensgeschehen nicht nur molekular, ich kann alles Lebensgeschehen auch physikalisch zu beschreiben versuchen. Ich kann alles, was in und an Lebewesen geschieht, in Bezug auf die chemischen Grundlagen untersuchen. Wir wissen ja heute im Großen und Ganzen schon sehr gut, woraus Organismen chemisch bestehen, welche chemischen Substanzen da wie miteinander zusammenhängen und so weiter und so weiter. Also wenn Sie so wollen, dieser Spruch von Paul Weiß abgewandelt, alle Lebewesen beruhen auf physikalischen und chemischen Prinzipien, aber kein Lebewesen ist nur Physik und Chemie, beziehungsweise ausschließlich aus diesen Prinzipien abzuleiten und zu verstehen. Auch das zeigt, wie ich meine, ganz klar, dass eben die Biologie als Naturwissenschaft nicht auf andere Naturwissenschaften, Chemie und Physik, reduziert werden kann, in dem buchstäblichen Sinne, dass sie in diesen gewissermaßen auflösen würde. Wir haben hier Stichwort, das geht sich heute noch aus, auch das Phänomen, das in der Erkenntniswissenschaftstheorie in allen, in vielen theoretischen Diskussionen in den Biowissenschaften immer wieder eine große Rolle gespielt hat, das Problem des Reduktionismus. Das Problem der Reduktion allgemein zurückführen von Komplexitäten auf Einfachheit. Da muss man drei, nein, machen wir es einmal einfacher, zwei Formen der Reduktion unterscheiden. Erstens, die methodische Reduktion. Was heißt das? Es ist nichts weiter als das Zerlegen, die Analyse eines Objekts. Wenn das ein Lebewesen ist, dann heißt das, man zerteilt, man zerschneidet das Objekt in seine Einzelteile. Ganz einfach gesagt, wenn das nie jemand gemacht hätte, wüssten wir bis heute nicht, wie Lebewesen im Inneren ausschauen. Also im Großen und Ganzen Anatomie. Aufschneiden, schauen die kleinsten Teile, die da Mikroskope dann. Eine unverzichtbare Methode in der Biologie. Hätte nie jemand in der Medizin, Medizin ist ja eine angewandte Biologie, zumindest Leichen seziert, dann wüssten wir bis heute nicht, wie der Mensch im Inneren ausschaut. Erraten kann man das nicht. Es hätte auch die Medizin keinerlei sogenannte Fortschritte erzielt. Wir wären nach wie vor in einer Situation wie vor, was weiß ich, 20 oder 10.000 Jahren. Also es ist unverzichtbar, dass man die Methode der Analyse anwendet, dass man also reduziert ein komplexes Gefüge, ein Lebewesen, in seine Einzelteile zerlegt, wenn man nicht nur wissen möchte, wie schaut das im Inneren aus, sondern wie hängen einzelne Bestandteile miteinander zusammen, was dann natürlich für die Physiologie auch von großer Bedeutung ist. Ich glaube, das ist einleuchtend, da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Allenfalls können dann Tierschützer sagen, es ist eine Schweinerei, auch wenn tote Tiere sensiert werden, dass sie gegen die Würde der Tiere und so, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Also methodische Reduktion, unverzichtbar in den Naturwissenschaften, hier in der Biologie. Aber philosophisch von größerer Bedeutung und von einem Aspekt, der viel kontroverser diskutiert wurde und wird, ist die ontologische Reduktion. Ja, die Ontologie, die Lehre vom Sein, wie Sie wissen, die Lehre von philosophischen Lehre vom Aufbau der Welt, während der methodische Reduktionismus nichts anderes bedeutet als das Zerteilen, das Zergliedern von komplexen Objekten mit dem Ziel, zu wissen, wie die überhaupt aufgebaut sind und funktionieren, bedeutet der ontologische Reduktionismus die philosophisch schwerwiegende Aussage, Lebewesen sind ja nichts anderes als ihre Teile. Oder nichts anderes als die Summe ihrer Teile. Und das ist, damit wir uns da nicht zu lange damit aufhalten, das ist falsch. Die Summe von Organen irgendeines Lebewesens ergibt noch nicht das Lebewesen. Das Lebewesen ergibt sich erst aus der jeweils ganz spezifischen Wechselwirkung zwischen diesen Teilen. Das mag trivial anmuten, aber wie gesagt, in der Philosophiegeschichte, in den philosophischen Diskussionen, in den Biowissenschaften hat das immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. Und das ist so mit dem Hundegebell. Damit ich weiß, was da dahinter steckt, muss ich also die methodische Reduktion anwenden, den Stimmapparat sozusagen des Hundes untersuchen. Aber der Hund ist nicht identisch mit dem, was ich da untersucht habe. Der Hund ist mehr. Mehr ist nicht im quantitativen Sinn, im qualitativen Sinn. Der Hund ist nicht einfach die Summe seiner Teile, die Summe seiner Moleküle, seiner Zellen, seiner Zähne, seiner Knochen und so weiter. Nein, der Hund ist das Ergebnis, der lebende Hund ist das Ergebnis einer hochkomplexen Wechselwirkung zwischen allen Teilen, zwischen allen seinen Einzelteilen. Also aus der durchaus erfolgreichen, auch in der Geschichte der Biowissenschaften bis heute durchaus erfolgreichen methodischen Reduktion folgt nicht, dass Lebewesen auf das zu reduzieren sind, im ontologischen Sinne auf das zu reduzieren sind, was wir methodisch sozusagen herauskommt. Damit sind wir bei dem alten scholastischen Ausspruch, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das gilt aber nicht nur für Hunde oder andere Lebewesen, es gilt für alle komplexen Systeme. Das gilt zum Beispiel für soziale Systeme. Es ist vollkommen klar, dass jede Sozietät, alles was wir als Gesellschaft bezeichnen, im weitesten Sinne, das kann auch ein Wolfsrudel sein oder eben eine mehr oder weniger große Gruppe von Menschen, aus Individuen besteht. Und die methodische Reduktion, da kann man nachzählen, wie viele Leute sind das, das hier zum Beispiel, nicht, das kann ich genau nachzählen, wie viele Personen sich da jetzt eingefunden haben, methodisch reduziert, habe ich hier also dann eine Analyse. Ich habe eine Quantität, eine exakte Zahl der Teilnehmer dieser Vorlesung, die aber nichts aussagt über die Zusammensetzung der hier versammelten Personen, die nichts aussagt über die Motive, um dieser Urzeit hierher zu kommen, die nichts aussagt über ihre möglichen intersubjektiven zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter und so weiter. Und dazu ist zu sagen, dass eine Sozietät über das Individuum hinausgehende Eigenschaften entwickeln kann, eine gewisse Eigendynamik, wenn Sie etwa denken an Panikausbrüche, an kollektive Panik, an kollektives Bewirken von irgendetwas, was ein Individuum alleine nicht schafft. Die Gruppe also, wie groß auch immer, das sind bloß quantitative Aspekte, ist nicht zu reduzieren auf das Individuum. Ein Individuum kann keine Gruppe darstellen, naturgemäß, obwohl das Individuum, die Individuen natürlich für die Gruppe die unabdingbare Voraussetzung sind. Die kann eine Gruppe erst bilden, wenn eine bestimmte Zahl von Individuen habe, klar. Aber die Gruppe als solche dann definiert sich nicht einfach aus der Zahl der Individuen, mögen das 10, 60 oder 700.000 sein, sondern die Gruppe definiert sich erst aus den spezifischen Wechselwirkungen zwischen ihren Teilen, also den Individuen. Also wir haben es in den Wissenschaften von Menschen und ausgehend von der Biologie immer mit solchen Phänomenen zu tun, wo auf bestimmter Ebene eine gewisse Eigendynamik entwickelt wird, die also, wie gesagt, aus den Erkenntnissen und der methodischen Reduktion heraus nicht abgeleitet werden kann. Also Eigendynamik ist hier noch ein Aspekt, der hinzuzufügen wäre zu den erwähnten Aspekten, also Individualität, Vielfalt und so weiter, obwohl das ein Aspekt ist, der eben nicht spezifisch auf die Biologie zutrifft, unter den Naturwissenschaften schon, aber auch die Sozialwissenschaften haben es natürlich, auch Teile, große Teile der Psychologie, wenn man absieht von der Individualpsychologie, haben es mit diesen Phänomenen zu tun. Man spricht hier von sogenannten emergenten Eigenschaften oder emergenten Phänomenen. Das heißt, Phänomene oder Eigenschaften, die erst auf einer bestimmten Komplexität auftreten und erst auftreten, wenn Teilphänomene miteinander auf ganz spezifische Art und Weise verknüpft sind bzw. verknüpft werden. Der Ausdruck Emergenz oder Emergenz bedeutet wörtlich so etwas wie auftauchen, das ist vielleicht etwas irreführend, ist aber eben damit zu übersetzen, dass es sich jeweils um neue Eigenschaften handelt, neu gegenüber den Eigenschaften der Einzelteile. Nicht eine Menschengruppe, nicht wahr? Zeigt insoweit emergente Merkmale, als sie als Gruppe aus dem bestimmten Zusammenspiel von so und so vielen Menschen Eigenschaften entwickeln kann, die auf der Ebene des Individuums noch nicht stattfinden. Das sind eben alle Massenphänomene, im Guten wie im Schlechten. Wenn irgendwo auf einem Fußballfeld eine Schlacht ausbricht, an der hunderte Leute beteiligt sind, dann ist das ein Systemphänomen, das nicht auf der Ebene des Individuums allein festgemacht werden kann, obwohl es natürlich der Individuen bedarf, damit überhaupt die Schlägerei stattfinden kann. Das ist klar. Also ich fasse zusammen, die Biologie ist eben nicht auf die Physik und Chemie zu reduzieren, obwohl sie auf deren Grundlagen aufbaut, sowohl physikalische, chemische Grundlagen für die Biologie unbestreitbare Gültigkeit haben, sie geht dann darüber hinaus. Ich hoffe damit heute einmal zunächst ganz grob eines klar gemacht zu haben, dass die Biologie unter den Naturwissenschaften und auch unter den Wissenschaften überhaupt eine durchaus besondere Position einnimmt. Wir werden darauf noch zum nächsten Mal genauer eingehen, weil sie sich eben mit Phänomenen beschäftigt, wie Einmaligkeit, Vielfalt, Komplexität, Eigendynamik und so weiter, die in den anderen Naturwissenschaften keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Und damit kann man abschließend heute eines sagen, dass die Biologie, dass die Biowissenschaften, Life Sciences, bitte wie sie wollen, an der Schnittstelle zwischen den Naturwissenschaften und den anderen Wissenschaften von Menschen stehen und dort natürlich eine ganz wichtige Bedeutung haben, und dass die Biowissenschaften, das habe ich ja schon mit der Ankündigung dieser Lehrveranstaltung vorweggenommen, für die Klärung philosophischer Fragen von ganz besonderer Bedeutung sind. Für heute danke ich für Ihr Interesse und sehe Sie dann wieder nächste Woche.